Ja, also ich glaube, einmal hat so eine ältere Frau gesagt, du hast dir wohl nicht die Hände gewaschen oder du bist dreckig, deswegen.
In welcher Situation war das?
Eigentlich in gar keiner. Sie hat das einfach so zu mir gesagt. Ich war halt da noch mit einer Freundin, die ist etwas älter und auch dunkelhäutig. Und dann hat sie die halt auch angeguckt. Ich glaube, sie meinte uns beide.
Schule Bloerfelde in Oldenburg und haben Amale zu Gast, die bei uns in die vierte Klasse geht. Mhm. Und Amale hat ihre Mama Bianca mitgebracht und die Schulleiterin Alexandra Wohlert ist hier. Mein Name ist Marian Nase und ich bin der Konrektor an der Schule.
Ich stehe dafür auf, dass niemand wegen seiner Hautfarbe, seiner Sprache oder seiner Figur gemobbt wird.
Weiß auch jemand von euch, wie alt das Grundgesetz heute geworden ist? Richtig alt, kann ich euch schon mal sagen. Amales Mama weiß es. Wie alt ist das Grundgesetz heute geworden?
75 Jahre.
75 Jahre, ne? Das ist richtig. Für euch ist das richtig alt. 75 ist der Opa oder die Oma oder... Ne, Lehrer, die 75 sind, haben wir hier gar nicht, oder Lehrerinnen, denn dann dürfen die sich schon zu Hause ausruhen. Die müssen nicht unbedingt hier sein.
Ja.
Und mehr arbeiten. Ne? Und wisst ihr auch noch, wir haben ja schon darüber gesprochen, was das Grundgesetz ist. Mhm. Ja, mag einer von euch was dazu sagen?
Also, dass jeder gleich behandelt werden soll. Mhm.
Ich stehe dafür auf, dass alle Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden.
Unversehrtheit, genau. Wir üben das in der Klasse immer ganz oft, ne, uns an die Regeln zu halten. Und ich fand ganz spannend, dass bei euch in der Klasse das Gespräch aufkam, wenn wir doch so ein Grundgesetz haben, das ist auch schon so alt und alle Regeln stehen da drin. Warum gelingt uns das manchmal trotzdem nicht, uns nicht und auch ganz vielen anderen Menschen nicht, sich an diese Regeln zu halten? Da haben wir drüber gesprochen. Ist ja eigentlich ein ganz einfacher Satz. Alle Menschen sind gleich und sollen gleich behandelt werden. Niemand darf verletzt werden.
Ich stehe dafür auf, dass es überall auf der Welt Frieden und keinen Hass gibt, damit alle Menschen gut leben können.
Und trotzdem schaffen wir das nicht immer. Im Alltag passiert das manchmal anders. Ne? Was passiert denn im Alltag manchmal anders? Wisst ihr das? Ihr könnt es ganz frei raus sagen.
Also nach einem Streit, dass... Leute sich da manchmal beleidigen?
Mhm. Klingt uns immer gar nicht so gut, ne? Wenn wir wütend sind, denken wir manchmal gar nicht daran, dass wir uns gar nicht verletzen sollen, ne? Mhm. Wir haben ja so eine Regel, wir verletzen uns weder mit Händen, noch mit Worten, noch mit Füßen. Wenn wir ganz ehrlich sind, passiert uns das doch ab und zu mal.
Ja.
Und das Verletzen mit Worten kann genauso wehtun wie das Verletzen mit Händen und mit Füßen. Ne? Amala hat gerade schon gesagt, im Streit beleidigt man sich manchmal auch, sagt man Sachen, die doof für den anderen sind, weil man wütend ist.
Ja.
Und manchmal will man vielleicht auch gar nicht mit dem Wort verletzen und trotzdem tut es der anderen Seite weh. Das erlebe ich auch manchmal. Es ist gar nicht bös gemeint, aber auch nicht mitgedacht, dass die Worte dem anderen vielleicht doch ganz schön wehtun.
Dann besprechen wir immer, dass es ganz wichtig ist, dass man das sagt, ne? Dass der andere darauf achten kann. Denn wenn der das vielleicht gar nicht mit Absicht gemacht hat, muss der wissen, dass jemand anders dadurch verletzt war oder ganz viele Gedanken im Kopf losgegangen sind dadurch, was der andere zu einem gesagt hat. Kennt ihr solche Situationen?
Ja.
Würdest du schon sagen, ne, dass du sowas auch kennst? Wir haben im Vorfeld darüber schon ein bisschen gesprochen, Amale. Vielleicht magst du einmal zwei Sachen erzählen. Es war eine Situation im Schwimmbad oder bevor ihr in das Schwimmbad gegangen seid. Hast du, vielleicht kannst du das gleich nochmal sagen, was du da dann gesagt hast zu Mama. Vielleicht magst du das erstmal erzählen.
Ich habe gefragt, ob ich da rein darf, weil ich dunkler bin. Aber daran konnte ich mich eigentlich nicht mehr erinnern an die Situation. Also nicht mehr so gut.
Also du hast gefragt, ob ihr ins Schwimmbad gehen könnt, weil du eine dunkle Hautfarbe hast.
Aber ich weiß nicht mehr. Also ich konnte mich daran nicht gut erinnern.
Kannst du dir vorstellen, Amale, warum du das gedacht hast, dass du nicht ins Schwimmbad gehen dürftest, weil du eine dunklere Hautfarbe hast?
Ja, weil, also vielleicht, weil ich hatte so eine Freundin, die war mal in der ersten Klasse, glaube ich, da, aber dann hat sie die Schule gewechselt und sie hat mal sowas erzählt und ich weiß, und dann hat mich das vielleicht mitgenommen.
Das hat dich ganz dolle beschäftigt, ne? Plötzlich hast du dich gefragt, darf ich vielleicht nicht ins Schwimmbad gehen, wegen meiner Hautfarbe.
Ja.
Wenn du da heute drauf guckst,
dann ist mir das egal.
Das ist dir egal, weil dir das keiner mehr gesagt hat oder weil du mittlerweile weißt, es ist egal, welche Hautfarbe man hat. Hier darf man ins Schwimmbad gehen. Beides.
Weißt du noch so ein bisschen, wie das entstanden ist? Was dieses Mädchen, hast du gesagt, damals gesagt hat auch?
Ja, also sie hat halt gesagt, ich war letztens im Schwimmbad, aber ich glaube, Dunkelhäutige dürfen da nicht rein, weil das Wasser färbt dann. Irgendwie sowas.
Und das hat dich dann so sehr beschäftigt, dass du einfach Mama und Papa vorher gefragt hast, bevor ihr in das Schwimmbad reingeht, ob du da überhaupt rein darfst dann, ne?
Ja.
Darf ich dich dazu was fragen, Amale? Wusstest du damals schon, dass das Quatsch ist, dass deine Hautfarbe das Schwimmbad oder das Wasser im Schwimmbad anders färbt als andere Hautfarbe?
Also ich wusste es auch, aber irgendwie hat mich das trotzdem ein bisschen beschäftigt.
Das kann ich gut verstehen. Aber du wusstest, dass das eigentlich nicht stimmen kann, weil du ja weißt, dass weder deine noch die Hautfarbe von jemandem anders das Wasser färbt, oder?
Ja.
Und trotzdem war das eine ganz doofe Situation, ne?
Wir haben ja schon auch gerade darüber gesprochen, dass Worte ziemlich wehtun, dass man auch sich mit Worten gegenseitig verletzen kann. Gab es da so eine krasse Situation, wo du das empfunden hast, dass es dir total wehtut, wenn jemand etwas zu dir sagt oder vielleicht auch bei deinem Aussehen?
Ja, einmal war ich, glaube ich, in der zweiten Klasse, haben so Jungs gesagt, da war auch so eine Freundin, andere Freunde dabei, sie haben sie auch beleidigt, aber auch mich, dass meine Haut so braun wie Kacke ist. Und andere Freunde haben das auch, die dunkelhäutiger waren, haben auch so welche Sprüche bekommen, viel öfter als ich. Deswegen hat mich das auch mitgenommen.
Passiert dir das jetzt auch manchmal noch?
Jetzt nicht mehr.
Was glaubst du, hat sich verändert?
Vielleicht, es ist jetzt viel natürlicher, dass man Leute nicht mehr beleidigt wegen der Hautfarbe oder wegen irgendwas und dass das jetzt nicht mehr so oft vorkommt bei Kindern.
Glaubst du, die Kinder haben das verstanden, das, was du vorhin gesagt hast, alle sind gleich und es ist egal, welche Hautfarbe man hat?
Ein
bisschen besser als damals, glaubst du? Mhm.
Aber ich glaube vielleicht auch, dass es an dir liegt, ne? An dir selbst und deiner Entwicklung, dass du ja auch mit der Unterstützung deiner Eltern, aber auch, dass du einfach selbst gewachsen bist, nicht nur von der Größe her, sondern auch, dass du solchen Situationen, wenn sie denn passieren, einfach anders begegnen kannst, ne? Mit mehr Stärke und sagst, ja, das kann man vielleicht irgendwie besser abwehren. Oder ich habe auch das Gefühl, dass du in den Beispielen, die du gerade gesagt hast, auch immer die anderen Kinder mit im Blick hattest.
Ja.
Ne? Dass du auch dich da so schützend vor die stellst oder zumindest gedanklich, dass du sagst, oder denen auch vielleicht Mut zusprichst.
Mhm.
Gab es sowas auch, dass du jemanden dann in den Arm genommen hast oder?
Ja, also ich habe sie getröstet und manche Freunde, also bessere Freunde habe ich dann auch umarmt.
Mhm.
Hast du mit den Freunden darüber gesprochen, wie es denen damit gegangen ist, dass so etwas zu ihnen gesagt wurde?
Ja, manche haben auch geweint, aber manche waren einfach nur sauer oder traurig.
Was hat dir ganz doll geholfen?
Mir hat geholfen, ich habe es dann auch Mama gesagt und dass sie dann nochmal mit den Eltern von denen geredet hat.
Und dann hat das aufgehört?
Ja, also seitdem ist nichts mehr davon passiert.
Da hast du ja auch gut auf dich aufgepasst, ne? Du hast mir das erzählt und du hast, ich habe dann aber auch gefragt, was denkst du, was wir tun sollen? Und dann hast du selber gesagt, ich möchte, dass du mit den Eltern darüber sprichst, dass das passiert ist.
Mhm.
Und das fand ich auch super, dass du selber, dass du geguckt hast, was brauchst du jetzt? Was könnte dir helfen, mit der Situation umzugehen? Und mir das auch ganz genau sagen konntest. Das ist auch so eine Stärke.
Mhm.
Und sehr mutig, das so anzugehen.
Ja.
Ja.
Das heißt, Amanda, das finde ich nochmal ganz spannend, weil du ja sagst, jetzt passiert das nicht mehr. Du hast so einen ganz schönen Satz dazu gesagt. Ich glaube, die Menschen oder die Kinder haben das jetzt vielleicht ein bisschen besser verstanden.
Mhm.
Du hast dich ganz dolle gestärkt und die Kinder haben es ein bisschen besser verstanden. Das heißt, dann ist ja vieles in eine positive Richtung gegangen, dass es vor allen Dingen ganz wichtig ist, dass man versteht, was bedeutet das denn überhaupt, wir sind alle gleich. In der Klasse sprechen wir ganz oft darüber, wir sagen das ganz oft, wir sind alle bunt.
Ja.
Weil alle gleich in dem Sinne sind wir ja nicht. Du bist ja anders als deine Freundin und deine Freundin sind wieder anders als ihre Freundin. Und das ist ja auch gut so. Deswegen wollen wir ja auch gar nicht alle gleich sein. Wir wollen aber alle bunt sein und alle gleich behandelt werden.
Mhm.
Empfindest du das jetzt in der Schule so, dass alle bunt sein dürfen und so behandelt werden, dass es ihnen gut gehen kann?
Ja, also bei behandelt finde ich manchmal passiert noch Streit, wo halt beleidigt wird oder so. Aber sonst finde ich, dürfen alle bunt sein und so sein, wie sie sind.
Mhm.
Das ist auch der Begriff, den wir zu Hause benutzen, ne? Also wir sagen auch, wir sind halt eine bunte Familie und es gibt viele bunte Familien.
Ich finde den Begriff ganz schön, weil bunt ist ja was ganz Schönes, ne?
Mhm.
Wer will schon immer nur gleich oder grau oder schwarz oder weiß oder alle gleich sein? Ne? Es ist ja ganz schön, wenn wir alle ganz bunt sind. Ich glaube, es gibt sowieso nur bunte Familien. Das hoffe ich, dass es in allen Familien ganz bunt ist. Denn auch Streit und Vertragen kann ja ganz bunt sein. Und jeder in der Familie ist ja anders, so wie auch wir hier in der Schule ganz unterschiedlich und bunt sind. Und wenn die neuen Kinder kommen, dann sage ich immer, willkommen in unserer bunten Schule.
Mhm.
Weil wir gerne wollen, dass es eben auch ganz bunt ist.
Ja.
Du hast gesagt, dass es jetzt nicht mehr sozusagen passiert und die anderen es so mehr verstanden haben. Ich glaube, dass du noch mal eine andere Herangehensweise geschaffen hast. Gab es in den letzten Jahren vielleicht, seitdem du diese Erlebnisse gehabt hast, eine Sache, die du anders gemacht hast für dich? Oder gab es Sachen, wo du dich jetzt für mehr interessierst? Oder gab es vielleicht über die sozialen Medien Sachen, die du dir da noch mal angeguckt hast? Oder dass du ja generell Sachen an dir gemerkt hast, wo du dich verändert hast, beziehungsweise deine Interessen?
Also, ich glaube, jetzt bin ich auch ein bisschen stärker geworden und ignoriere das vielleicht mehr. Aber bei anderen tut es mir immer leid. Und ja, Mama schickt mir manchmal auch so Sachen, wo es dann halt darüber geht, über das Grundgesetz oder über Sachen, die halt helfen, wenn man so welche Sprüche bekommt.
Kannst du dich da noch an eine Sache erinnern, was das ist, als Beispiel vielleicht?
Also, ich glaube, einmal war es da halt auch so ein Begriff mit bunt, aber es geht halt auch sehr lang, deswegen konnte ich mir das nicht ganz anschauen. Aber trotzdem, ich glaube, da stand, dass die Welt bunt ist und dass es egal ist, welche Hautfarbe man hat oder welchen Hautton.
Ist das für dich heute noch wichtig, Amale, wenn du Freundschaften schließt und du hast ja auch viele neue Freunde gefunden? Denkst du dann manchmal, ich habe eine andere Hautfarbe als die anderen, oder ist das für dich auch manchmal vergessen, wenn du einfach so im Miteinander mit deinen Freundinnen und Freunden bist?
Also meistens ist es vergessen, aber natürlich weiß ich, dass ich eine andere Hautfarbe habe, aber trotzdem denke ich da meistens gar nicht drüber nach und meine Freunde auch nicht.
Wenn ich uns hier mal so angucke, dann haben wir ja alle eine unterschiedliche Hautfarbe, ne? Also wir sehen alle ein bisschen anders aus, ne?
Ja.
Wir haben unterschiedliche Hautfarben, wir haben unterschiedliche Haarfarben, wir haben unterschiedliche Augenfarben.
Unterschiedliche Fülle der Haare.
Genau. Und am besten ist, glaube ich, oder ein gutes Zeichen ist, wenn man da gar nicht drüber nachdenkt, wie sieht denn jetzt eigentlich der andere aus, weil den hat man einfach gern oder den mag man,
ja.
Oder auch wenn man ihn nicht mag, aber es ist ja gar nicht so wichtig, wie sieht der andere überhaupt aus.
Das ist mir auch egal, wie meine Freunde aussehen.
Das finde ich ein ganz tolles Zeichen, dass du sagst, ich denke da gar nicht, jetzt denke ich da gar nicht mehr so drüber nach. Ich weiß das zwar, aber wenn ich so hier bin in der Schule oder auch zu Hause oder wenn du mit Mama und Papa unterwegs bist, dass es nicht mehr so in deinem Kopf ist, ich habe eine andere Hautfarbe als andere. Das finde ich ist ein schönes Zeichen, weil es dann für dich hoffentlich gar nicht mehr so schwierig ist. Darf ich dir noch eine Frage stellen, Amale? Mhm. Die ist für mich noch einmal ganz wichtig. Du hast erzählt, Kinder hätten das damals zu dir gesagt.
Ja.
Hast du auch schon mal eine Situation erlebt, dass Erwachsene etwas zu dir gesagt haben, was deine Hautfarbe betrifft und schwierig für dich war?
Also ich glaube, einmal hat so eine ältere Frau gesagt, du hast dir wohl nicht die Hände gewaschen oder du bist dreckig, deswegen.
In welcher Situation war das?
Eigentlich in gar keiner. Sie hat das einfach so zu mir gesagt. Ich war halt da noch mit einer Freundin, die ist etwas älter und auch dunkelhäutig. Und dann hat sie die halt auch angeguckt. Ich glaube, sie meint uns beide.
Ja, ich erinnere mich an die Situation. Das war im Urlaub auf einer Familienfreizeit. Eine ältere Dame hat diesen Spruch gebracht.
In beiden Situationen frage ich mich immer, was geht im Kopf der anderen Menschen vor? Denn ich glaube, jeder, der sich ein bisschen Gedanken macht, weiß, dass deine Hautfarbe gar nichts mit Dreck zu tun hat. Und jeder weiß auch, dass Hautfarbe im Schwimmbad gar nicht abfärbt. Ne? Wenn man sich das jetzt nochmal so überlegt, ich sage das mal so klar, dann haben die auf der anderen Seite überhaupt nicht nachgedacht, als sie das gesagt haben. Ne? Auch etwas, über was wir ganz oft sprechen, dass es wichtig ist, bevor man etwas sagt, nachzudenken. Mhm. Haben die gar nicht gemacht, ne?
Ja.
Und ich denke, dann darf man ihnen das auch hinterher sagen. Du hast nicht nachgedacht. Denk nach, das verletzt mich. Ich bin damit nicht einverstanden. Hier ist eine Linie überschritten, wenn du mich mit Worten verletzt.
Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Artikel im Grundgesetz. Man darf seine Meinung frei äußern. Und dazu gehört auch, wenn ich etwas nicht gut finde oder nicht einverstanden bin, so wie Mama das gerade gesagt hat, dann darf ich das laut und deutlich sagen. Es gibt nur eine Einschränkung dabei. Man sollte keine Lügen verbreiten und nicht beleidigen. Und beides haben die Personen, die mit dir gesprochen haben, gemacht.
Ja.
Denn das ist eine Lüge, dass deine Hautfarbe abfärbt. Und es ist auch eine Lüge, dass deine Hände dreckig werden. Mhm. Also da kommen zwei Artikel aus dem Grundgesetz ganz nah zusammen. Amale hat noch eine Freundin heute mitgebracht.
Hallo, ich bin Yara, die Freundin von Amale. Und unterstütze sie heute.
Weil Amale ein bisschen aufgeregt war. Mhm. Wie alle anderen, die hier sitzen, auch.
Ja, ganz genau.
Vielen Dank auch an dich.
Ich stehe dafür auf, dass man nicht gemobbt wird, weil die Eltern anders aussehen als das Kind.
Ich stehe dafür auf, dass jede oder jeder gleich gut behandelt wird, egal wo sie oder er herkommt oder an was sie oder er glaubt.
Wir haben jetzt eben die Situation so ein bisschen besprochen, das ist das eine. Aber ich glaube, zu Hause fängt der Prozess dann erst an, wenn man solche Erlebnisse oder solche Berichte auch seines Kindes irgendwie erfährt. Oder wie haben Sie das empfunden?
Ja, ich empfinde es so, dass die Situation dann an sich erstmal abgeschlossen ist, wenn so verletzende Worte gefallen sind. Und also im besten Fall gibt es dann eben nochmal ein Gespräch mit dem Kind, das sich verletzend verhalten hat. Und damit ist die Sache aber fertig. Und wenn das Kind dann nach Hause kommt, dann fängt man erstmal an zu arbeiten mit dem Kind und es aufzufangen und die Erschütterung, die da war, wieder die aufzufangen. Und was mir sehr aufgefallen ist, dass wenn solche rassistischen Beleidigungen stattgefunden haben, dass dann so eine Erschütterung der Selbstsicherheit da ist. Und zwar nicht nur bezogen auf die Situation, sondern auch andere Situationen, die das Kind vorher schon prima alleine gemeistert hat. Da zieht wieder so eine Unsicherheit ein, von der man dachte, sie sei längst überwunden. Also es hat so eine Auswirkung auf alle Lebensbereiche, auf das Familienleben, aber auch auf das Leben des Kindes, was dann wieder rausgeht. Und ich hatte den Eindruck, dann auch häufig einfach mit der Angst rausgeht, dass es wieder passieren könnte, in jedem Kontakt mit anderen Menschen wieder so eine Verletzung kommen könnte. Und das erfordert dann einfach viel Arbeit vom Kind und von der gesamten Familie. Hin und wieder kann man das gut leisten und manchmal haben wir uns dabei auch, also sind selber so wütend, traurig gewesen natürlich, aber auch wütend gewesen, weil es einfach so viel, die Aufarbeitung solcher gemeinen Situationen so viel Zeit und so viel Lebensenergie raubt. Man sich als Familie denkt, wir könnten jetzt einen schönen Ausflug machen, aber nein, hier steht der Elefant im Raum und mit dem müssen wir jetzt erstmal umgehen. Ja, es raubt einfach unnötigerweise viel Zeit und Lebensenergie, um den anschließenden die Auswirkungen solcher Situationen dann wieder einzufangen und das Kind wieder auf einen festen Boden zu stellen oder auch sich selber schlau zu machen, nachzulesen, mit Menschen zu sprechen, um selber eine gute Position zu finden und gute Worte zu finden, um mit dem Kind zu sprechen.
Haben Sie in dem Prozess eine gewisse Prämisse entwickelt für sich oder was haben Sie für Sachen vorangestellt, wo Sie gesagt haben, okay, es ist wirklich ein super schwierige Situation für mein Kind, für die Familie, aber auch ein Thema, was ja gesamtgesellschaftlich einen großen Platz einnimmt. Wo haben Sie für sich gesagt, dann, das ist jetzt aber erstmal wichtig für uns, das ist natürlich ein Prozess, der dauert, da muss man irgendwie lange und hart arbeiten, aber gibt es so die ersten Anzeichen oder gibt es irgendwo eine Sache, wo Sie gesagt haben, nee, das ist auf jeden Fall erstmal wichtig für uns? Und
also ich bin da natürlich auch reingewachsen mit den Erlebnissen und so nach und nach, würde ich sagen, habe ich zwei Prämissen im Umgang mit solchen Situationen. Die eine ist, dass ich weniger nachsichtig geworden bin. Also wenn sich jemand meinem Kind gegenüber verletzend verhält, habe ich früher mehr noch auf meine Worte geachtet. Heute werde ich nicht beleidigend, aber ich bin sehr klar in meinen Worten, dass eine Grenze überschritten ist. Und häufig begegnete mir dann die Reaktion, war doch nicht so gemeint und stellen Sie sich doch nicht so an und ist doch nur ein Kind in Anführungsstrichen. Und da bin ich sehr kompromisslos geworden. Also da, das lasse ich nicht gelten. Und wenn ich nicht freundlich darauf eingehe und die andere Seite dann darüber beleidigt ist, dass ich ihr jetzt nicht Absolution erteile, dann ist mir das ziemlich egal. Das ist, beziehungsweise das ist dann nicht mein Problem. Ich habe dann mein Problem oder das Problem meines Kindes vor mir. Und um die andere sich beleidigt fühlen oder solche Gefühle der anderen Seite, muss ich die andere Seite kümmern. Das ist das eine. Und das andere, was mir und uns in der Familie ganz wichtig ist, ist, dass auch die Kinder eine Stärke haben, eine ganz eigene Stärke, unabhängig, würde ich sagen, von den Eltern oder vom Drumherum, und eine selber Strategien entwickeln, mit solchen Situationen umzugehen. Und ich versuche sehr genau hinzuhören, welche sind denn die Strategien meiner Tochter. Zum Beispiel, als ich sie dann und immer mal wieder frage, was brauchst du jetzt? Was wäre der nächste Schritt? Was denkst du, was könnte dir helfen? Und dann kommen da tatsächlich, dann hat sie Ideen und dann weiß sie, was ihr gut tut, dass ich die Situation mit den Eltern des anderen Kindes zum Beispiel bespreche. Und Kinder sind fähig, da auch eine Resilienz, trotz der Verletzungen, Resilienz aufzubauen und sind nicht nur Opfer. Also sie ist sicherlich in anderen Situationen auch Täterin sozusagen, macht selber Sprüche, die vielleicht verletzend sind, aber auch in diesen Situationen, die sie als verletzend erlebt, ist sie nicht nur das Opfer, sondern sie kann sich wehren, sie kann sich abgrenzen. Es gibt Mechanismen und Strategien, um mit diesen Situationen umzugehen, und das ist mir total wichtig, ja, dass sie ihre eigene Stärke spüren kann und ergründet, dem auf den Grund geht, um damit weiterzuarbeiten und damit groß zu werden und ins Leben zu gehen.
Mir fallen, wenn Sie erzählen, zwei ganz wichtige Dinge ein. Einmal wird aus Unbeschwertheit Schwere, was für Kinder ja in ganz vielen Situationen und auch für Familien in ganz vielen Situationen fatal ist. Wenn aus einer Unbeschwertheit plötzlich eine ganz große Schwere wird. Als sie das vorhin berichtet hat vom Schwimmbad, konnte ich das richtig so ein bisschen nachfühlen, wie das sein mag, wenn man immer ins Schwimmbad gegangen ist und plötzlich ist da so eine, ja, Sie sagen, so ein Elefant, der vor der Tür steht, dem man nicht, ja, an dem man irgendwie nicht vorbeikommt, weil plötzlich ist so eine unbeschwerte Schwimmsituation eine ganz schwere Situation geworden. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, was Sie gerade gesagt haben, ist ja so eine Art Nulltoleranz. Sprechen wir in Schule auch immer von Nulltoleranz, Schule ohne Rassismus, alles ganz große Schlagworte. Und ganz oft geht es aber ja im Kleinen darum, nochmal wirklich zu gucken, sind wir in dieser Nulltoleranz oder tolerieren wir doch manchmal im Alltag Situationen, in denen man nochmal wieder eine Entschuldigung gelten lässt oder eben nicht darauf achtet, dass wirklich sprachsensibel miteinander umgegangen wird. Und das ja nicht nur im Rahmen von unterschiedlicher Hautfarbe, sondern von Beleidigungen und Anschuldigungen oder auch Übertragungen von schlechter Laune auf andere. Sie sagten gerade, Amale ist auch manchmal Täter. Ich glaube, jeder ist mal Täter und jeder ist mal Opfer, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen. Mhm. Und ganz wichtig ist dafür ja eine Sensibilität zu entwickeln, was kann ich mit Worten bei jemandem anderen auslösen, dass Unbeschwertheit plötzlich ganz schwer wird. Häufig wird dann ja der Satz gesagt, sei nicht so empfindlich, was ja ein Stück weit auch schon wieder verletzend ist, weil empfindlich dann nicht richtig ist. Und diese beiden Dinge, dass man unbeschwerte Situationen zu schweren Situationen macht und dass man Nulltoleranz wirklich füllen muss mit einer hohen Sensibilität und nicht einfach nur so als Slogan dastehen lassen kann, das ist ja was ganz Wichtiges. Und dabei hat uns als Schule ganz bestimmt geholfen, dass sie sich uns gegenüber geöffnet haben und uns nochmal gesagt haben, hier passieren im Alltag Situationen, die wir manchmal auch gar nicht mitbekommen, weil wir nicht in jeder Situation dabei sind. Und dass Nulltoleranz und Schule ohne Rassismus oder auch wir verletzen uns nicht mit Händen, nicht mit Füßen, aber auch nicht mit Worten, bedeutet, dass wir aufmerksam sind mit uns selber, mit den Kindern, dass wir beobachtend sind und dass wir wirklich in Situationen eingreifen und die Nulltoleranz auch leben, wenn diese Verletzung mit Beleidigungen und Antworten passieren und die passieren tagtäglich. Es ist ein Weg, das zu verändern und ich glaube, man wird auch nie ganz dahin kommen, dass Beleidigungen mit Worten nicht mehr passieren, aber es ist wichtig, dafür zu sensibilisieren, dass sie passieren und dann einen Umgang damit zu finden.
Das ist, glaube ich, ein ganz gute Überleitung nochmal. Sie haben dadurch ja so eine gewisse Allianz geschaffen, indem Sie sich geöffnet haben, uns geöffnet haben, dem Gremium geöffnet haben. Wie sind Sie zu dem Entschluss gekommen, dass man sagt, okay, wir möchten es erstmal, wahrscheinlich erstmal mit sehr viel Mut, über diese Dinge zu sprechen, in einem größeren Rahmen und dann aber sich auch klar zu sein, nee, es ist wichtig, dass wir erstens darüber sprechen und dann auch diese Allianz vergrößern.
Also Auslöser war ein Vorfall, den Amale ja auch beschrieben hat vorhin. Dadurch, dass wir dunkelhäutige Kinder in der Familie haben, habe ich mich seit Jahren, seit sie bei uns sind, habe ich mich gefragt, wie fühlt sich das eigentlich an? Also ich habe versucht, mich in meine Kinder hineinzuversetzen und das fiel mir schwer, weil ich eben nicht mit einer dunklen Haut in einer weißen Mehrheitsgesellschaft laufe und diese Erfahrung mache. Also habe ich versucht, ganz viel von anderen deutschen, schwarzen Menschen zu erfahren. Wie fühlt sich das an? Und irgendwann, als es wieder mal so einen Vorfall gab, wo sie verletzt wurde, kam mir der Gedanke, dass die Elternhäuser von Kindern, die solche Erlebnisse nicht haben, wahrscheinlich gar nicht sensibel sein können für das, was sie selber sagen oder was ihre Kinder sagen, welche Haltung dahinter steht. Da ich selber das ja auch diese Sensibilität nicht hatte oder zumindest nicht in dem Ausmaß und selber erstmal an mir arbeiten musste, um zu verstehen, was ist denn verletzend oder was kann verletzend sein für die andere Seite. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, in einem größeren Rahmen mal zu sagen, wie Worte ankommen können und welche Verletzungen dadurch entstehen und welche Arbeit im Nachgang dann auch für das Kind und für die Familie anstehen. Ja, ich habe da oft diese klassische Taxifahrersituation vor Augen. Solche Diskussionen hatte ich öfter mit Menschen, die wirklich offen sind, kulturell interessiert sind und so weiter. Und trotzdem wurde dann manchmal darauf beharrt, wenn ich in ein Taxi steige und der Taxifahrer sieht nicht biodeutsch aus, dann aus reinem Interesse frage ich, wo kommen Sie denn her? Und dann habe ich immer gefragt, was denkst du, wie es meinen Töchtern gehen würde, wenn sie Taxi fahren, die hier in Deutschland aufgewachsen, sozialisiert sind, die deutsche Sprache hier gelernt haben. Wie würde es denen gehen, wenn sie regelmäßig beim Taxifahren gefragt werden, wo kommst du denn her? Die einzig wahre Antwort, die sie geben können, wäre aus Oldenburg. Aber der andere meint immer, da kommt eine riesige Familiengeschichte. Vielleicht liegt die auch dahinter bei dem jeweiligen Taxifahrer, aber vielleicht möchte er sie auch gar nicht erzählen. Ich setze mich auch nicht hin und erzähle jedem Fremden meine große Familiengeschichte. Und dafür so ein bisschen zu sensibilisieren, wie so eine vermeintlich harmlose Frage, wo kommst du denn her, bei dem, der angesprochen wird, ankommt, das wäre mir, das ist mir ein Anliegen. Dazu fällt mir auch ein, Frau Wohlert, was Sie eben sagten zur Unbeschwertheit. Was wir häufig erleben, ist, dass wir in unserem kleinen Kosmos unbeschwert durch die Welt laufen, also wir als Familie. Und dann kommt jemand und macht so eine Zuschreibung von außen. Also uns in der Familie spielt gerade gar keine Rolle. Es ist gar nicht bewusst, ob jemand ein bisschen heller, ein bisschen dunkler ist. Aber dann kommt jemand von außen und zeigt mit dem Finger auf uns. Die weißen Eltern mit den schwarzen Kindern. Und auf einmal werden wir weiß und schwarz, was wir vorher nicht waren. Sondern nur durch die Zuschreibung von außen und das mit dem Finger darauf deuten, da sieht jemand anders aus und das zum Kriterium zu machen, um uns zu beschreiben. Dadurch werden wir anders, exotisch.
Und das ist ganz bestimmt in ganz vielen Situationen so. Also bei Ihrer Familie, ich glaube, das ist auch in verschiedenen oder unterschiedlichen Familienkonstellationen so, dass sich auch nicht unbedingt eine Familie, die vielleicht aus einem Elternteil und einem Kind besteht, schwer fühlt. Und dann kommt jemand von außen und sagt, muss ja schwer sein, wenn du die ganze Zeit mit deinem Kind alleine bist. Oder muss ja schwer sein, wenn es zwei gleichgeschlechtliche Partner sind. Oder muss ja schwer sein, wenn es gepatcht ist. Es ist immer noch so im Kopf die Vorstellung, dass es nur dann eigentlich nicht schwer ist, wenn das vermeintlich Normale, was ja schon gar nicht mehr normal ist, weil alles andere auch schon normal ist, erstmal das ist, was ich sehen kann. Und dieses schnelle Urteilen auch darüber, dass etwas anders sein muss, wenn ich es anders sehe, als ich es kenne, das macht es eben ganz oft schwer für die, die sich vielleicht in ihrem System gar nicht schwer fühlen, weil vieles normal ist. Was sie selber schon empfinden.
Ist es dann aber auch nicht, wenn ich da mal von der Seite reingrätschen darf, eine Problematik der Wortwahl, die wir haben, dass man über Normalität spricht oder normal, dafür aber gar keine Norm hat, glücklicherweise. Und um nochmal vielleicht auf das Grundgesetz zu kommen, alle sind vor dem Gesetz gleich, ist ja auch eine Sache, die auch aus pädagogischen Gründen eine Sache ist, für die wir ja gar nicht stehen. Wir möchten ja nicht, dass alle gleich sind oder eine Gleichmachung, sondern wir wollen die individuellen Stärken, die jedes Kind mit sich bringt, fördern und fordern, so gut es geht, dass man auch nochmal allein vom Wortschatz her oder von der Begrifflichkeit her auch arbeiten müsste.
Habe ich ja vorhin zu Amale gesagt, ich mag das gar nicht, zu sagen, wir sind alle gleich, weil das eine Erwartungshaltung hervorhebt, die ja gar nicht so stimmt. Und ich möchte auch gar nicht so gleich sein wie der andere. Ich möchte gleich behandelt werden in Situationen, die ähnlich sind. Und ich versuche mit den Kindern in der Schule oder in der Klasse zu besprechen, dass wir alle unterschiedlich sind. Alle so, wie wir sind. Wir fühlen unterschiedlich, wir denken unterschiedlich. Wir können Dinge ganz oft unterschiedlich. In manchen Dingen denken wir auch ähnlich. Aber manchmal ist ja auch der Unterschied das, was besonders ist. Und wie du sagst, wir hier in unserer Pädagogik versuchen ja eigentlich erstmal jeden irgendwie da abzuholen, wo er ist. Und sie eigentlich gar nicht, ist es gar nicht das Ziel, sie gleich zu machen, sondern alle, so wie sie sind, in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und gleich zu behandeln und nicht zu sagen, der eine, der kleiner ist, wird schlechter behandelt als derjenige, der größer ist. Oder einer, der eine schwarze Hautfarbe hat, wird anders behandelt als jemand, der eine helle Hautfarbe hat. Also von daher finde ich schon, dass auch da es ganz wichtig ist, hinzugucken. Sie haben vorhin gesagt, das fand ich spannend, ich werde klarer in meinen Aussagen. Manchmal wird ja verwechselt, Sprachsensibilität bedeutet, ich sage die Dinge nicht mehr klar. Ich finde es aber ganz wichtig, klar zu sprechen und auch Kinder dazu anzuhalten, klar zu sagen, was sie denken, was sie fühlen und was sie wollen. Mit der Einschränkung, nicht beleidigend zu werden, aber deutlich. Es müssen nicht immer für alles schöne Worte gefunden werden, sondern klare und vielleicht in einem hohen Anspruch wahrhaftige Worte, damit das Gegenüber auch weiß, wovon spreche ich eigentlich. Und da ist eben eine Klarheit in der Sprache auch was ganz Wichtiges.
Ja, ich finde, da stimme ich Ihnen 100% zu. Für mich kommt in diesem Zusammenhang, ist mir immer noch wichtig, die Haltung. Also ich glaube, Sprache kommt unter anderem auch mit Haltung. Wenn ich meine Haltung überdenke, kann ich auch andere Worte finden. Und diese Haltung, über die wir hier reden oder die mir oft im Alltag begegnet, ist, dass das Weißsein in Deutschland der Standard ist. Das ist der Standard, an dem alles gemessen wird. Da gehören noch andere Dinge dazu. Kein Handicap zu haben, weiß sein, eine Ehe führen, so Familienkonstellationen. Es gibt so ein Bild, was, glaube ich, noch sehr stark wirkt, was normal ist, wie Sie vorhin sagten. Und an diesem Standard wird alles gemessen. Und was nicht in diesen Standard hineinpasst oder nicht damit übereinstimmt, wird markiert als anders, exotisch, muss man mal ein bisschen kritisch betrachten, ob das auch gut ist und ob das für die Familie vielleicht schwer ist oder für die Gesellschaft schwer ist, wenn wenn wir schwul-lesbische Paare haben oder wenn Menschen mit Handicap am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen. Also es wird so kritisch unter die Lupe genommen, während der Standard eben nicht kritisch unter die Lupe genommen wird. Und da wäre es mir wichtig, dass wir diese Haltung von, es gibt einen Standard und es gibt Abweichungen davon, dass wir da als Gesellschaft ein bisschen vorankommen und uns davon etwas mehr verabschieden und damit auch nicht immer gleich urteilen müssen, ob das andere denn überhaupt anders ist, ob es schwieriger ist. Mich würde es freuen, wenn wir alle, ich auch, mit mehr offenen Fragen durch unseren Alltag laufen und nicht vorher schon die Antworten meinen zu kennen. Wie zum Beispiel eine Patchwork-Familie. Wow, das muss ja schwierig sein. Oder Alleinerziehende. Was für eine schwierige Situation. Ist das schwierig? Vielleicht ist es für die Person gar nicht schwierig, sondern das Beste, was ihr in dieser Lebensphase passieren kann.
Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum muss auch allem ein Namen gegeben werden? Wir sprechen von Regenbogenfamilien, wir sprechen von Patchworkfamilien, wir sprechen von Alleinerziehenden und versuchen irgendwie in einem Begriff, der ja eigentlich auch unter familiärem Zusammensein oder Familie in irgendeiner Art zusammengefasst werden könnte, versuchen wir doch voneinander abzugrenzen. Und das ist ja die Frage, ob das überhaupt sein muss. In ganz vielen Bilderbüchern hat das längst Einzug erhalten, dass es nicht mehr die klassische Familie so oft gibt, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Arten gibt, zusammenzuleben. Und es wäre schön, wenn das auch in den Köpfen ein bisschen mehr Einzug erhalten würde, denn wenn es in den Köpfen ist, kann es dann irgendwann auch ein bisschen mehr in die Sprache übergehen, ohne dass man vielleicht immer wieder neue Begriffe dafür finden muss, wie es denn nun heißt, wenn die Menschen auf gewisse Art und Weise zusammenleben.
Ist dafür nicht auch eine gewisse Grundvoraussetzung, wenn wir es nochmal wieder vielleicht auf eine Ebene in der Schule runterbrechen, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass wir als Lehrkräfte, aber auch natürlich alle anderen Erwachsenen, die in der Schulgemeinschaft tätig sind, Kinder und die Aussagen der Kinder ernst nehmen?
Ich würde es gar nicht nur auf Kinder beschränken. Ich finde, es ist wichtig, Aussagen immer ernst zu nehmen und irgendwie einander zuzuhören und miteinander zu sprechen. Also keine Umwege zu wählen, nicht über andere zu sprechen, miteinander zu sprechen, nicht über Kinder zu sprechen, sondern mit den Kindern zu sprechen. Nicht über Eltern zu sprechen, sondern mit den Eltern zu sprechen und auch nicht über Lehrkräfte zu sprechen, sondern mit den Lehrkräften zu sprechen. Also Kommunikation ist da bestimmt ein ganz wichtiges Thema und ernst nehmen sollte man sein Gegenüber ja eigentlich immer. Egal ob Kind oder Erwachsen, ob jung oder alt, groß oder klein, dick oder dünn, das sollte erstmal keine Rolle spielen.
Wobei ich schon glaube, dass es uns bei Kindern noch ein bisschen schwerer fällt, diese Ernsthaftigkeit reinzubringen oder dieses Ernstnehmen reinzubringen, weil ich erlebe, dass ich im Gespräch mit Erwachsenen haben wir bereits so Konventionen entwickelt, die es uns erlauben zu verstehen oder besser zu verstehen, was die andere Seite meint. Oder Konventionen, die Türen dafür öffnen, dass ich nachfragen kann. Ich habe den Eindruck, dass bei Kindern oft gedacht wird, ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Oder das hast du jetzt nur mal kurz im Kopf, aber das ist ja nicht von Bestand. Und dass wir schon alle nochmal, also ich zumindest auch nochmal, mich immer wieder daran erinnern muss, hör genau hin. Vielleicht kommt dieser Satz, den das Kind spricht, aus einem ganz anderen Kontext als den ich jetzt gerade gesetzt habe als Erwachsener. Und den ich mit anderen setzen würde und wir wären uns einig, aber dieses Kind hat diese Konvention noch nicht so, setzt sie nicht so, wie ich das als Erwachsene tue. Und darum muss ich da genauer und sensibler hinhören, was ist da eigentlich gemeint. Ja, möglicherweise ist das auch mein Problem und ich habe da noch einen weiteren Weg zu gehen, aber ich denke, dass es viele Erwachsene betrifft, die da mit Kindern nicht so ebenbürtig reden können, weil sie es noch nicht gelernt haben oder sich das noch nicht bewusst gemacht haben.
Ich stehe dafür auf, dass es Politiker für Kinder gibt und nur Kinder diese wählen dürfen.
Ich glaube, es sind eben auch viele Ängste, viele Berührungsängste mit vielen Themen und mit vielen Aussagen unterwegs. Und das ist das, was ich vorhin sagte. die Kinder haben sofort gefragt, als wir das Grundgesetz thematisiert haben, wenn das doch da alles steht, warum schaffen wir das dann manchmal nicht zu leben? Warum gibt es dann trotzdem Krieg? Warum beleidigen wir uns? Warum behandeln wir eben nicht alle gleich? Und ich finde, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Alles steht ja irgendwo und wir wissen, dass es wichtig ist, einander zuzuhören, einander ernst zu nehmen. Und trotzdem bleibt jeder manchmal ganz gern in seiner Komfortzone und lässt seine Berührungsängste da stehen und geht nicht unbedingt auf das Thema zu, und weil es ja vielleicht auch viel auslöst oder viel mit einem selber macht oder, wie Sie sagen, auch viel Arbeit bedeutet an der eigenen Person und mit den anderen Personen.
Und was für eine schlaue Frage ist das? Ich meine, wir fragen es uns als Erwachsene meist gar nicht mehr, sondern wir wissen, das steht da und das ist das hehre Ziel, aber wir erleben tagtäglich, dass der Alltag anders abläuft, dass es Kriege gibt. Und so grundsätzlich nachzufragen, warum ist das so, warum bekommen wir das nicht hin, finde ich, wirft uns alle auf so ein grundsätzliches, auf so eine grundsätzliche Frage nach Zusammenleben zurück, die von Erwachsenen häufig gar nicht mehr gestellt wird.
Und 75 Jahre ist eine echt lange Zeit. Wenn ein Mensch 75 Jahre wird, dann geht man von einem großen Erfahrungsschatz und viel Reife durch das Leben aus. 75 Jahre steht dort ein Gesetz, was wir feiern und was auch ganz wichtig ist zu feiern. Und es wäre schön, wenn man sich nochmal anguckt, wie können wir diese Dinge, die dort stehen, auch wirklich mit Inhalt füllen. Das ist etwas, was unsere tägliche Arbeit auf jeden Fall begleiten sollte.
Und da finde ich aber auch, dass diese Schule dafür ein gutes Umfeld bietet. Und zwar einfach, weil es eine sehr, wie wir vorhin gesagt haben, eine sehr bunte Schule ist. Also diese Schule repräsentiert einfach auch ganz viele unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Sprachen, Religionen. Ja, sie spiegelt die Gesellschaft als Ganzes nochmal wider. Und das ist ein ganz anderes Lernfeld, als wenn wir uns nur als Erwachsene so, weiß ich nicht, in unserer universitären Blase bewegen oder in einer anderen Blase, also so in einer Blase sind, dass diese Schule mit der Vielfalt, die hier einfach mal zusammenkommt tagtäglich und miteinander auskommen muss und Regeln, Kinder und Lehrende Regeln sich überlegen müssen und versuchen, Wege zu finden, um sich daran zu halten, ist nochmal so ein ganz anderes, wie soll ich das sagen, so ein ganz anderer Nährboden.
Und ich glaube, da kann man sagen, da haben wir uns in vielerlei Hinsicht alle gemeinsam, wie wir hier in der Schule sind, auf den Weg gemacht, unsere Regeln minimiert, auf wenige Regeln, aber die Regeln, die gelten dann auch. Und unter anderem die Regel, die ja ganz wichtig ist, die auch vorhin Amale sagen konnte oder die wir besprochen haben, wir verletzen andere nicht mit Füßen, nicht mit Händen und vor allen Dingen auch nicht mit Worten.
Ich stehe dafür ab, dass man nicht gemobbt wird. Es ist egal, ob man dick oder dünn ist.
Die Reaktionen, die Sie gesagt haben, wenn solche Begegnungen stattgefunden haben, dass Sie dort kompromissloser geworden sind, aber das Ansprechen der Personen auf die Situation ja weniger mit einer Anklage oder mit einer Moralisierung zu tun hat, sondern wirklich ja eher aus dem Gedanken herkommt, dass es eine Verteidigung ist und sie sich als Schutzschild vor ihr Kind stellen dann.
Ja, ich denke, es hat so diese doppelte, also es gibt so eine doppelte Motivation. Zum einen möchte ich der Person schon sagen, hier ist ein Stoppschild, das geht nicht. Denke drüber nach oder lass es bleiben, aber ich lasse nicht zu, dass diese verletzende Situation hier weitergeführt wird. Und was aber, also die andere Motivation, die mir eigentlich noch wichtiger ist, ist, wenn ich denn bei solchen Situationen dabei bin und eingreifen kann, ist, mich schützend vor mein Kind zu stellen und meinem Kind damit auch zu signalisieren, es gibt solche Schutzräume, jetzt bin ich das gerade, aber es kann in Zukunft auch jemand anderes sein. Du stehst nicht allein in dieser Welt und musst hilflos zusehen, wie dich jemand verletzt, wie dir jemand wehtut. Ja, und das Kind erstmal aus dieser verletzenden Situation herauszunehmen und zu zeigen, hier sind breite Schultern, die sich vor dich stellen. Und
Ich stehe dafür auf, dass jeder oder jeder da leben kann, wo er oder sie möchte.
Genau, und ich hoffe halt, dass daraus auch, dass die Kinder daraus auch lernen können. Das kann die Mama sein, aber es kann auch jemand anderes sein. Ich hole mir Hilfe dazu. Ich denke, das hören wir eigentlich auch in anderen Situationen ganz häufig. Holen Sie sich Hilfe dazu. Sprechen Sie auch fremde Menschen an, wenn es eine Gefahrensituation oder wenn eine Situation für uns auch als Erwachsene unangenehm, gefährlich wird. Ich hatte so eine Situation einmal und es war ganz, ganz hilfreich. Ich habe einfach fremde Menschen angesprochen und gesagt, sind Sie meiner Meinung, können Sie mich in dieser Stelle unterstützen? Und es kam ein ganz großes Ja, wir sind da. Also auch so ein bisschen versuchen, wir selber, aber auch jetzt zurückzukommen auf ein Kind mit dunkler Haut, zu versuchen, dieses Schweigen zu durchbrechen, indem ich ganz konkret sage, du, kannst du dich vor mich stellen? Kannst du dich an meine Seite stellen? Weil ich glaube, es kommt viel häufiger ein, ja, selbstverständlich, ich unterstütze dich, als eine ablehnende Haltung. Und ich glaube, dass das eine ganz wertvolle Erfahrung ist, zu spüren, da sind andere, die helfen mir. Die sind vielleicht gerade gar nicht selber verletzt worden, aber die stehen zu mir. Ich finde, dass das eine sehr tragende Erfahrung fürs Leben sein kann.
Und auch ein Vorbild dann für, ja, in diesem Fall ja Amale beispielsweise, die sich total stark irgendwie aus diesen Situationen rausgegangen ist und wie ich finde einfach auch durch die Sätze und Dinge, die sie geschildert hat, selbst jemand ist, der sich ja schützend vor jemanden stellen kann oder diese Umarmung dann tätigt und das einfach ja mitnimmt.
Ja. Ja, auch Mechanismen zu lernen, wie kann ich selber andere unterstützen, wenn ich selbst mal erfahren habe, wie hilfreich es sein kann, dass da mir jemand Schutz bietet oder einfach nur Stärkung bietet oder die Hand auf den Rücken legt und sagt, du bist ja gar nicht allein, ich bin auch noch da.
Dafür auf, dass alle ein Zuhause haben und genug essen und trinken und dass alle Medikamente bekommen, wenn sie krank sind.
Ich stehe dafür auf, dass jeder das Recht hat, immer weiter zu lernen, egal ob man viel Geld oder wenig hat.
Ich stehe dafür auf, dass alle Kinder in allen Ländern zur Schule gehen dürfen.
Ich stehe dafür auf, dass jede oder jeder gleich gut behandelt wird, egal wo sie oder er herkommt oder an was sie oder er glaubt.
Ich stehe dafür auf, dass jeder und jede auf die Umwelt achtet und dass es strengst verboten ist, Wälder zu zerstören.